hören wir einmal, wie Lukas uns in seinem Evangelium erzählt, was damals passiert ist. Damals am ersten Ostertag der menschlichen Geschichte. Am Anfang des 24. Kapitels schreibt er: Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünde und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den Elf und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Vielleicht haben Sie sich ja doch etwas über diese kurze Predigt gewundert. Aber sehr viel mehr gibt es zu Ostern eigentlich nicht zu sagen, als er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist das älteste Bekenntnis, das wir Christen haben. Es ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Aber was heißt das? Er ist auferstanden. Kann man das verstehen? Auferstehung? Haben die Jünger es damals verstanden, denen Jesus doch die ganze Zeit versucht hat, zu zeigen, worum es geht? Haben die Frauen im leeren Grab verstanden? Können wir Menschen wirklich verstehen, was das heißt, Auferstehung? Versuchen wir es einmal. Stellen Sie sich vor, Sie gehören auch zu dieser kleinen Gruppe Menschen, die am Ostermorgen zum Grab kommt. Einst sind sie aufgebrochen, um diesem Jesus zu folgen. Sie waren so von ihm begeistert, dass sie alles für ihn aufgaben. Sie hatten gehofft, dass endlich die neue Zeit anbricht, dass endlich das Reich Gottes kommt, auf das alle schon so lange gewartet hatten. Zusammen mit ihm erleben sie eine lebendige Zeit. Sie machen Erfahrungen, die sie sich nie haben träumen lassen. Das Leben, das sie führen, ist zwar nicht üppig, aber es fehlt an nichts. Und sie fühlen, irgendetwas Wichtiges entsteht und sie sind dabei. Sie sind sogar mittendrin. Und dann müssen sie miterleben, wie der, dem sie sich ganz anvertraut haben, verraten und verhaftet wird. Verraten von einem seiner eigenen Jünger. Verkauft für 30 Silberlinge. Die große Idee, das große Ziel, an das sie alle geglaubt, auf das alle gehofft hatten, liegt am Boden zerstört. Der Schmerz dieser Enttäuschung macht sie hellwach. Und was sie sehen, ist nicht sehr ermutigend, denn die anderen Jünger sind auch nicht gerade Helden. Sie alle laufen weg oder verstecken sich. Sie selbst erleben, wie Jesus aus politischen Erwägungen heraus zuerst verurteilt und anschließend verspottet wird. Und plötzlich spüren auch sie diesen Kloß im Hals. Plötzlich bekommen auch sie Angst, verfolgt zu werden. Der Hohe Rat ist nicht zimperlich, wenn es um Gotteslästerer geht. Sie wissen, seit Jesu Verurteilung sind auch alle seine Anhänger in höchster Gefahr. Sie tauchen unter. Sie erleben das schrecklichste Passa ihres Lebens. Damit nicht genug. In ihrem Versteck erfahren sie von dem elenden, einsamen Tod Jesu. Am Abend des nächsten Tages hören sie, dass Jesus von einem gewissen Josef von Arimathea in ein Grab gelegt wurde. Sie reißen sich noch einmal zusammen und schleichen aus ihrem Versteck. Ein kleiner Trupp Frauen macht sich auch auf den Weg, um Jesus endlich ordentlich zu bestatten. Mit ihnen gehen sie zum Grab, um ihm wenigstens noch so etwas wie die letzte Ehre zu erweisen. Von den Jüngern kommt keiner mit. Die Angst ist ihnen deutlich ins Gesicht geschrieben. Nur die Frauen geben nicht klein bei. Mit dem Mut der Verzweiflung und dem Schmerz der Trauer machen sie sich auf den Weg zum Grab. Es ist kein besonderes Grab, nur eine kleine Familiengruft, die mit einem großen runden Stein verschlossen werden kann. Merkwürdig ist allerdings, dass der Stein weggewälzt worden ist. Vorsichtig gehen sie hinein. Sie schauen sich um, aber das Grab ist leer. Zweifel kriechen in ihnen hoch. Sind wir überhaupt im richtigen Grab? Oder war das nur ein Gerücht, dass Josef von Arimathäa Jesus begraben hat? Vielleicht hat der Hohe Rat die Leiche sogar holen und sie irgendwo verscharren lassen, damit aus dem Grab keine Pilgerstätte wird. Der Gedanke ist nicht abwegig. Der Hohe Rat hat das wirklich befürchtet. Der Evangelist Matthäus weiß zu berichten, dass Hohepriester und Pharisäer zu Pilatus gingen und ihn baten, das Grab scharf bewachen zu lassen. Sie befürchteten einen Auferstehungsschwindel der Jünger, aber jetzt, wo sie mit den Frauen im Grab stehen, stellen sie fest, das Grab ist wirklich leer. Und noch etwas stellen sie fest. Verstehen kann man das nicht. Seit bald 2000 Jahren wird darüber nachgedacht und spekuliert. Aber alle schlauen Bücher, die darüber geschrieben wurden, konnten es nicht ergründen. Sie können nicht erklären, was da eigentlich geschehen ist. Für die, die meinen, das Ganze mit Hilfe der Vernunft erklären zu können, bleibt nur übrig zu sagen, irgendjemand hat wohl den Leichnam aus dem Grab genommen. Auferstehung gibt es nicht, weil es so etwas einfach nicht geben kann. Tod ist eben tot. Kehren wir aber noch einmal zu diesem leeren Grab zurück. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragen die beiden Männer. Zu Recht. Denn es ist klar, das leere Grab beweist rein gar nichts. Und wenn wir nur bei dem leeren Grab stehen bleiben und uns darüber den Kopf zerbrechen, kommen wir nicht weiter. Aber müssen wir denn wirklich unbedingt wissen, wie Auferstehung funktioniert? Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es doch ähnlich. Auch da müssen wir doch denen vertrauen, die uns von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen berichten können. Wir können also auch hier einfach denen Glauben schenken, die uns nicht nur vom leeren Grab erzählen, sondern vom Auferstandenen. Paulus zum Beispiel. Wohlgemerkt, Paulus war kein Jünger Jesu. Und am Anfang war er auch gar nicht begeistert von dem, was er über ihn erfuhr. Er gehörte aber zu denen, denen der Auferstandene begegnete. Wir sehen an ihm, Auferstehung ist nicht verstehbar, sie ist aber erfahrbar. Und wie? Sicher, die Erfahrung, Jesus dem Auferstandenen leibhaftig zu begegnen, die blieb Paulus, den Jüngern und einigen wenigen vorbehalten. Aber, zum Beispiel, jeder, der einen geliebten Menschen nach langer Zeit wieder sieht, jeder, der sich nach einem furchtbaren Streit wieder versöhnen kann, jeder, der etwas angestellt hat, das ihm furchtbar leid tut und der erfährt, es wird ihm verziehen. Alle diese Menschen erfahren ein bisschen von dem, was Auferstehung bedeutet. Auch heute noch. Solche Erfahrungen gehen nicht einfach an einem vorüber, als ob nichts geschehen wäre. Nicht selten krempeln sie das ganze Leben um. Das, wovor man sich gefürchtet hatte, löst sich auf wie der Nebel in der warmen Morgensonne. Das ist Ostern. Das heißt, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Behüte sie Gott.